Dokud Drops.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doku Drops, dem Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Ich bin Judith Geffert. Ohne sie könnten wir nicht leben. Sie umgibt uns, ohne dass wir sie sehen können. Ihre Schwingungen beeinflussen uns, unsere Körper, unsere Stimmung, unsere Gedanken. Ich spreche von der Atmosphäre. In der heutigen Sendung erforschen wir die Atmosphäre in all ihren Schichten und Bedeutungen. Und um ins Thema zu kommen, habe ich mir zuallererst einen Gast ins Studio eingeladen, Jasmin Bayomi.
Ja, hallo, ich freue mich.
Jasmin, du bist ja Expertin für einen ganz bestimmten Aspekt der Atmosphäre, nämlich für den Wind. Sag mal, wie wird man denn eigentlich Expertin für den Wind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Erste, was man machen muss, ist, man muss an sehr vielen windigen Orten wohnen. Einer davon ist übrigens Hamburg. Super windiger Ort.
Mhm.
Und das Zweite, was man machen kann, ist, ein Meteorologiestudium anzufangen und dann abzubrechen. Und wenn man diese beiden Sachen macht, dann verbringt man sehr viel Zeit damit, dem Wind zuzuhören.
Okay, und was hörst du dann da so?
Die Frage gebe ich doch direkt wieder an dich zurück. Wenn du im Wind stehst, was siehst du, was fühlst du, was hörst du?
Ach, ich muss erst mal sagen, ich liebe den Wind. Wenn der Wind einem so durch die Haare fährt und irgendwie so an einem zerrt und zieht, das ist ein ganz interessantes Gefühl, weil man den Wind ja nicht sehen kann. Aber man kann ihn total gut hören. So ein Säuseln, Rauschen.
Ich finde es super schön, wie du das beschreibst, Judith, weil dieser eine Wind, der dir da die Haare zerzaust, das ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eine Freundin von mir. Du kennst doch das Gefühl, wenn du irgendwo bist, wo es windig ist und der Wind dir deine Gedanken aus dem Kopf wegzuwehen scheint. Dieser Wind, der das macht, heißt Zephira. Und sie ist nicht allein. In ihrer Mitte, da trägt sie ihre beste Freundin. Das Flüstern. Die beiden sind wie Gärtnerinnen der Lüfte. Und unsere Gedanken, die sind so wie die Schirme von Pusteblumen. Sie müssen durch die Welt geweht werden, um dann im richtigen Moment in den passenden Köpfen zu landen. Damit sie da wachsen können. Aber unsere Köpfe, die sind ja meistens zu. Wir sind beschäftigt, abgelenkt, wir planen, wir sind in Gespräche vertieft und wir verlieren uns in unseren Handys. Also müssen die beiden ein bisschen tricksen. Zephira ist für die Streiche zuständig. Zum Beispiel weht sie dann die Seiten von dem Buch, das man gerade liest, durcheinander. Oder sie weht einem die Mütze vom Kopf. Und genau in diese Aufmerksamkeitslücke, da lässt das Flüstern dann einen Gedanken fallen. Plopp. Kein Knall, kein Geistesblitz, sondern wie Samen auf fruchtbaren Boden. Manchmal, da dauert es Monate oder Jahre, bis diese Gedanken wachsen. Und den beiden macht ihr Job richtig viel Spaß. Oft hat Zephira so viel Spaß an ihrem Chaos, dass sie gar keine Rücksicht nimmt auf das Flüstern. Wenn sie zum Beispiel bei einer Hochzeitsfeier einmal über die Tische weht und alles umkippt und alle Kleider und Röcke hochfliegen, dann wird sie richtig laut. In solchen Momenten versucht das Flüstern, die Gedankensamen zu säen. Aber es kommt einfach nicht gegen Zephira an. Es wird einfach nicht gehört. Da sieht das Flüstern dann die Menschen und denkt, hör mir doch zu. Und es fühlt sich so klein, so bedeutungslos. Und über die Jahrtausende wächst im Flüstern ein Wunsch. Der Wunsch, immer gehört zu werden. Und eines Tages, da hat es auch mal wieder gestürmt. Und nach so einem langen Arbeitstag, da sitze ich drin und scroll einfach nur auf dem Handy. Völlig weggetreten. Ich bin einfach komplett aufgesaugt vom Handy. Draußen, da weht Zephira und sie sieht mich. Sie sieht, wie hunderte von Gedanken in meinem Zimmer rumfliegen. Aber sie sind anders als die Gedanken, die sie so kennt. Irgendwie klebriger. Sie haften viel schneller. Und der ganze Raum ist voll davon. Und Zephira versteht es einfach nicht. Sie will wissen, was passiert in dieser Welt, die ich mir da anschaue. Also rüttelt sie am Fenster und sie rüttelt und rüttelt und rüttelt. Plötzlich ist da Sturm in meinem Zimmer. Und ich erschrecke mich in dem Moment so doll, dass mir das Handy aus der Hand fällt. Und fast in Zeitlupe schwebt das Handy kurz in der Luft. Und als ich das Fenster dann zumache, bemerke ich was. Zephira weht draußen weiter, aber sie hört sich irgendwie anders an. Das Flüstern. Das ist weg. Zephira ist es gewohnt, dass das Flüstern auf ihr reitet, wie eine Co-Pilotin, die ihr Richtung und Gewicht gibt. Aber jetzt ist sie plötzlich so leicht. Da ist kein Gewicht mehr, keine leise Stimme in ihrem Ohr. Sie fühlt sich hohl an, als wäre sie nur noch bewegte Luft. Wo ist ihr Flüstern? Sie macht sich auf die Suche. Ein Fenster nach dem anderen stößt sie auf und in den klebrigen Gedankenschwärmen findet sie Spuren des Flüsterns. Und sie folgt ihnen. Nicht nach oben zu den Wolken, sondern tief nach unten. Sie hört das Summen in den Kabeln. Sie quetscht sich durch Lüftungsschächte. Und auf einmal landet sie in einer riesigen Halle am Stadtrand. Diese Halle ist vollgestellt mit surrenden schwarzen Klötzen. Keine Fenster. Und es ist kalt und es riecht nach Ozon. Die klebrigen Gedanken prallen von den Wänden ab und sie sind so laut, dass Zephira kaum gegen sie ankommt. In ihnen sucht sie das Flüstern. Komm zurück. Nein. Wer bist du?
Ich bin das Flüstern.
Nein, mein Flüstern ist anders. Das ist kleiner und zarter und weicher und leiser. Nicht mehr.
Hör hin.
Ich bin groß und laut und viel. Ich bin unignorierbar. Hier draußen bist du das doch auch, sagt Zephira.
Nein. Du bist es.
Ich war es nie. Aber ich brauche dich hier draußen. Wir müssen doch die Gedanken sehen. Das mache ich hier auch. In dieser Welt bin ich der Sturm. Dann komme ich zu dir. Ich kann dein Flüstern sein.
Nein, das geht nicht, Zephira.
Wir haben hier unsere eigene Ordnung.
Hier in dieser Welt muss alles schnell gehen. Es ist keine Zeit für Gedanken, die langsam wachsen.
Aber was mache ich ohne dich? Geh und sei der Sturm da draußen.
Vertraue, wir werden uns begegnen.
Das ist das letzte Mal, dass Zephira mit dem Flüstern spricht. Aber die beiden sind immer noch auf eine Art miteinander verbunden. Weil immer dann, wenn wir aus dem Haus kommen und unsere Köpfe voll sind mit elektrischen, schnellen und unfertigen Gedanken, dann wartet da draußen Zephira auf uns. Und sie schnappt sich diese klebrigen Gedanken und wirbelt sie rum. Sie macht den Härtetest mit ihnen und sie setzt sie dem Regen aus und der Kälte, dem Zufall, dem Chaos. Und alles, was keine Wurzeln hat, alles, was nur Lärm ist, das weht sie weg. Und was echt ist, das darf bleiben.
Das war Zephira und das Flüstern von Jasmin Bayomi. wenn aus einer Expertin für den Wind ganz unmerklich eine Expertin für das Geschichtenerzählen wird, dann sind wir ganz tief drin im Thema Atmosphäre. Denn die ist nicht nur ein ökologisches Phänomen, sondern auch ein philosophisches. Atmosphäre ist allgegenwärtig, aber schwer zu beschreiben. Der Autor Tilman Böhnke versucht, sie greifbarer zu machen. Im Dazwischen.
Atmosphäre?
Nein.
Nee. Aber hast du eine Idee, was man sich darunter vorstellen kann?
Was uns umgibt.
Wenn man in der Natur ist, in den Bergen.
Beleuchtungssystem, die richtige Mucke.
Wie die Stimmung ist von einem Raum, von einer Situation, von zwischenmenschlichem Begegnen.
Sollte immer schön sein.
Also der Begriff der Atmosphäre, der hat Anfang der 90er Jahre so eine ökologische Brisanz. Ich heiße Ulrich Richtmeier, ich bin Professor für Medienkulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam und dort in dem Studiengang Kulturarbeit tätig. Er passt an den Beginn der 90er Jahre, weil wir Ende der 80er Jahre die Atmosphäre ganz stark im globalen Bewusstsein verankert hatten, nämlich mit dem Ozonloch. Und das heißt, das ist eigentlich ein Begriff, der aus naturwissenschaftlichen Zusammenhängen stammt, aber in der Kulturwissenschaft, in den Geisteswissenschaften aufgenommen und reflektiert wurde. Und eine Person, die das eben in sehr deutlicher und hochinteressanter Weise gemacht hat, das war der deutsche Philosoph Gernot Böhme, der den Begriff 1995 in einer Sammlung von Essays publiziert hat. Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik.
Wenn kuratiert wird, wenn Kunst kuratiert wird.
Kann man vielleicht sagen, ob die intakt oder nicht intakt ist?
Große und weite Räume.
Na, sie ist einfach da.
Also er öffnet sozusagen die Ästhetik mit dem Begriff der Atmosphäre auf alle möglichen Situationen und Gegenstände, Materialien, Designobjekte in architektonischen Konstellationen. Um einige zu nennen, er sagt, es gibt die heitere Atmosphäre, die ernste Atmosphäre, die schreckliche, die bedrückende Atmosphäre, die Atmosphäre des Grauens, die Atmosphäre der Macht, die Atmosphäre des Heiligen und des Verworfenen und so weiter. Aber wichtig ist eben, dass diese Atmosphäre nun als ganz neues Objekt der Ästhetik auftritt. Es sind nicht die Dinge selbst, sondern es sind eigentlich die dazwischen, zwischen den Menschen und den Dingen liegenden Bereiche. Also die Atmosphäre bleibt luftig, die bleibt sozusagen immateriell. Sie kann eine Lichtsituation sein, eine Klangsituation, eine Duftsituation, eine Tastsituation, aber darüber möchte Böhme tatsächlich hinausgehen und sagt, Atmosphären werden auch zum Beispiel leiblich gespürt. Und wenn ich mir versuche, das nicht esoterisch zu erklären, was das bedeutet, dann komme ich zum Beispiel zum Hollywood-Kino und den Subfrequenzen in den beunruhigenden Filmszenen, die ich nicht wirklich höre, nicht bewusst höre, die aber den Körper erfassen und dieses Unruhegefühl entstehen lassen für den Horror oder den Nervenkitzel. Und das heißt, das ist natürlich ein anderes Sensorium, dass der Körper einbezogen ist und der Körper nicht nur hört, sondern auch schwingt in gewisser Weise, also betroffen ist von der Atmosphäre und in eine bestimmte Stimmung versetzt wird. Und in dem Fall tatsächlich sogar eine, von der wir ausgehen können, dass sie intersubjektiv gilt.
Also ich als Frau, als weiblich sozialisierte Person, nehme häufig eine Verantwortung wahr dafür, dass die Atmosphäre angenehm ist und fühle durchaus mich gestresst davon, wenn ich das Gefühl habe, die Atmosphäre ist nicht locker harmonisch, weil ich schon sagen würde, die Prägung, die weibliche Prägung schiebt diese Verantwortung immer noch mehr zu Frauen als zu Männern.
Also man könnte auch über Sonnenuntergänge nachdenken und darüber, wie viele Milliarden Handyaufnahmen von Sonnenuntergängen existieren und sich dann fragen, ist das was Intersubjektives? Also empfinden wir alle diesen Sonnenuntergang in gleicher Weise oder ist das unsere kulturelle Konditionierung? Wahrscheinlich ist es schon so, dass es eine allgemeine Ebene gibt, was Stimmungen in der Natur betrifft, die relativ gleich wahrgenommen werden. Aber es geht eben um das Dazwischenliegende. Die Atmosphäre ist der Bereich zwischen Subjekt und Objekt.
Cafés.
Einkaufsmalls.
Eine Party.
Im Theater.
Beim Frühstück bei der Familie.
Ich denke, jeder Supermarktbesuch.
Die Ästhetik der Atmosphären, die geht davon aus, dass Menschen dieses Inszenierungsbedürfnis haben und dass dieser Inszenierungswert wichtig wird ab dem Moment, wo eben die natürlichen Bedürfnisse befriedigt sind. Und dann kommt es eben darauf an, nicht nur, dass das Essen nahrhaft ist, sondern dass es auch in einer bestimmten Weise in Erscheinung tritt und ein Spektrum an Düften und so weiter. Und das wären sozusagen alles gestaltete Atmosphären im Sinne von Böhme. Also wir sind diesen Atmosphären nicht einfach weder konsumistisch noch irgendwie über Konditionierungen ausgesetzt. Also wir müssen die nicht einfach nur ertragen und erdulden oder eben auch erleben und uns darin wohlfühlen, sondern wir sind immer umso kritikfähiger, je eher wir auch verstehen, wie Atmosphären gemacht sind. Also der Zugang zum Machen von Atmosphären und die Erfahrung mit der Machbarkeit von Atmosphären, mit der Gestaltbarkeit und Veränderbarkeit von Atmosphären, die erlaubt uns letztlich auch Atmosphären zu durchschauen und sie als Inszenierung zu reflektieren. Also so wie Leute, die regelmäßig ins Theater gehen, sich dann eben auch differenziert über die Wirkung des Bühnenbilds für ein bestimmtes Stück XY im Vergleich zu einer früheren Aufführung mit einem anderen Bühnenbild Gedanken machen können. Also je mehr wir vertraut sind mit der artifiziellen Gemachtheit von Atmosphären, umso eher können wir sie differenzieren und können mit ihnen auch kritisch umgehen und sind ihnen nicht ausgeliefert.
Also ja, und ist es ja da. Die Kirche ist da und Malle ist da. Ich kann mich entscheiden, ob ich da reingehe oder nicht.
Atmosphäre. Etwas liegt in der Luft. Zwischen Mensch und Mensch. Zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Gegenstand. In unserem letzten Stück folgen wir Ula Karotki auf eine Gedankenreise in die belarussischen Wälder. Genauer gesagt in das Dorf, in dem Ulas Vater aufgewachsen ist und in dem Ulas Ahnen und Urahnen magische Worte und Bräuche lebendig hielten. Diese alten, unsichtbaren Traditionen beeinflussen Ula Karotki bis heute. Auch wenn Day selbst seit ein paar Jahren im Exil lebt und die Wälder nicht mehr betreten kann. Solotnik von Ula Karotki. Sounddesign Pavel Kirpikau.
Ein unerwartet kalter Augustmorgen. Eine Feder aus dem Kissen stich mir in die Hand. Ich ziehe sie vorsichtig heraus und streiche damit über mein Gesicht und meinen Hals. Ich lausche, um zu hören, ob jemand im Haus ist, aber ich höre nur die vereinzelten Tropfen des letzten Regens, die vom Dach fallen. Ich streiche mit und stehe auf. In dem Dorf, in dem mein Vater aufgewachsen ist, hört man weder Autos noch Haustiere. Pro Leppendorf aus 1000 Menschen, aber in den letzten 40 Jahren sind die Bewohner und Bewohnerinnen nach und nach gestorben oder weggezogen. Eine der ersten, die weggingen, war meine Großmutter. Sie sagte, dass es im Dorf für sie nicht zu holen gäbe und zog nach sehr jung in der Stadt, um Agrarwissenschaften zu studieren. Ich sitze in der Küche und warte darauf, dass sie Schwarztee zieht, während mein Vater in Jacke und Stiefeln zurückkommt. Er trägt mehrere Eimer, die er von Hof geholt hat. Ich esse mein Butterbrot mit Zucker auf, ziehe mich an und nehme auf seine Bitte hin, drei alte kleine Messer mit. Heute gehen wir Pilze sammeln. Unterwegs holen wir Tante Luda ab, die aus irgendeinem Grund gerade im alten Haus ihrer Mutter und Großmutter wohnen muss. Einst kamen Menschen aus allen umliegenden Dörfern hierher. Tante Ludas Großmutter hielt Menschen mit Zaubersprüchen, die sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Und sie konnte den Solotnik beruhigen, ein Organ in der Mitte des Bauches, das manchmal auftauchen und waden konnte und dabei große Schmerzen verursachte. Tante Luda selbst lebte den größten Teil ihres Lebens in der Stadt, wo sie in einer Fabrik arbeitete. Auf dem Höhepunkt der Proteste im Jahr 2020 trat sie in den Streik und mobilisierte andere. Später wurde sie dafür sogar für eine Weile entlassen, aber nach einigen Monaten wurde sie trotzdem wieder eingestellt. Sie war zu unersetzlich. Sie lächelt und setzt sich vorne zu Papa. Ich dose hinten, wir fahren immer weiter auf der Suche nach einem geheimen Pilzort. Nachdem ich schon ein paar Schritte in den Wald gegangen bin, höre die Stimme von Tante Luda. Herr Gott, mein lieber Wald, gib mir Pilze für meine Familie und meine Verwandten. Ich verneige mich tief von dir, mein Lieber, so wie ich mir vor deinen Pilzen verneige. Und sie verneigt sich. Ich habe Belarus vor 3 Jahren verlassen. Aber wenn meine Bekannten dort von der Polizei vorgeladen und danach gefragt werden, in welcher Verbindung sie zu mir stehen, spannen sich meine Sehnen an, als wäre ich noch dort, und meine Hände werden verräterisch kalt. Ich bin vor dieser lähmenden Axt geflohen, aber sie holt mich immer noch ein, wenn ich wie ein Baby auf dem Teppich neben meinem Bett liege. Ich wiederhole in meinem Kopf die Worte von Audre Lorde.
When our stomachs are full, we're afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we're afraid we may never eat again.
Ich beginne mit meinem Handgelenk Kreise auf meinem Bauch zu zeichnen. Mama hat meinen Bauch immer so beruhigt. Es ist wichtig, die Bewegungsrichtung nicht zu ändern und sich nicht zu beeilen. In Rhythmus der langsamen Wiederholung kommen mir Worte in den Sinn, die ich vor etwa einem Jahr auswendig gelernt habe. Ich bitte dich, ich flehe dich an, setz dich auf deinen Platz, auf das goldene Stühlchen. Ich setze meine kreisenden Bewegungen fort und wiederhole den Zauberspruch 3-mal. Ich versuche daran zu denken, dass das Unglück in der Welt liegt und nicht in mir. Tante Luda schneidet den ersten gefundenen Pilz ab, indem sie das Messer mit Kraft auf den weichen Boden drückt. Dann nimmt sie ihn in die Hand und geht mit Papa tiefer in den Wald hinein. Aus der Ferne kann man ihre flüssigen Worte nicht verstehen, aber ich sehe, wie sie den Stahlblitz in 2 Teile schneidet und diese auf einem sauberen Stumpf legt. Auf die Frage, wozu das alles gut ist, antwortet Tante Luda, dass auch die Vorfahren in Jenseits etwas zu essen brauchen. Der Baumstumpf ist wie ein Portal, das uns mit den Vorfahren verbindet. Kreis um Kreis. In meiner Familie kommt niemand in den Himmel oder in die Hölle. Alle fliegen weit weg ins Wirri, um ihre Nachkommen zu beschützen. Der Wirri ist der Ort, an dem Vögel und Seelen nach dem Tod fliegen. Und wie die Vögel kehren auch die Verstorbenen manchmal zurück, um die Lebenden zu besuchen. Dann hinterlässt man ihre Geschenke im Wald, bringt Brot und Süßigkeiten zum Grab, gießt manchmal einen Wodka ein und stellt an Gedenktagen einen leeren Stuhl hin. Wenn man auf dem Land aufwächst und die Macht der Natur viel stärker spürt als in der Stadt, vergeht die Zeit nicht geradlinig, sondern eher spiralförmig. Das allmähliche Heranwachsen und Wiedervergehen wird non-monotonen Wiederholungen begleitet, auf die man sich jeweils richtig vorbereiten muss. Das Leben wird ritualisiert und das Chaos lebt in den ihm zugewiesenen Grenzen. Ein von Sorge geprägtes Verhältnis zu Gegenständen und zur Vergangenheit wurde mir durch lange Trauer, Überbehütung und Selbstaufopferung vermittelt. Wenn ich heute über die Welt um mich herum nachdenke, erschließe sich mir genau dadurch. Nicht als Nostalgie, sondern als eine Form von Achtung, die mich mit dem Zuhause und der Welt verbindet. Wenn ich das nächste Mal im Wald bin, werde ich auf jeden Fall ein abgeschnittenes Pilz auf einem Baumstumpf legen und an all jene denken, die geliebt, sich gekümmert und sich geopfert haben. Doch Erinnerung und Tradition gehört letztlich mir und ich entscheide selbst, was ich in mir bewahre, was ich vergesse und was ich weitertrage.
Vielen Dank fürs Zuhören. DokuDrops wird kuratiert und moderiert von Ingo Kottkamp und mir, Judith Geffert. Heute mit Stücken von Jasmin Bayomi, Tilman Böhnke und Ula Karotki. Ton Pavel Kirpikau und die AutorInnen. Produktion Deutschlandfunk 2026.
DokuDrops.